2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die Frage.
Zu einer neuen Ausgabe des Vor dem Spiels gegen den KSC. Da wir englische Woche haben und alles irgendwie anders ist, zeichnen wir heute schon am Dienstag auf, vor dem Pokalspiel gegen Union. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu der Vor dem Spielausgabe. Das Spiel des 25. Spieltags der 2. Bundesliga aller Zeiten findet am Samstag, dem 5.3. Um 13.30 Uhr bei uns am Millerntor statt. Es empfängt dabei der Tabellendritte, den Tabellenneunten. Das Hinspiel im Karlsruher Wildpark konnten wir mit 3-2-1 für uns entscheiden. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt den Millerntor-Podcast schon eine ganze Weile und explizit seit dieser Saison das VDS-NDS-Format. Da ich ja am Nachmittag fort im Pokalspiel aufnehme, will ich euch heute mal meine Auswahl für den Abend empfehlen. Ich habe mich für das Tallinn Baltic Porter entschieden. Das Tallinn ist, und ich zitiere da mal ganz frech die Webseite von Kehrwieder, das untergärige Porter mit sehr robustem Malzkörper. In der Nase steigen einem sofort Aromen von Zartbitterschokolade, Rosinen und Espresso. Im Antrunk blitzt eine leichte Süße auf, die aber schnell von Espresso-Noten mit einer anderen moderaten Bitter- und einer Vanillenote verdrängt wird. Im Nachhall bleibt dann der behagliche Geschmack eines echten Kakaos. Naja, wohlbekommt, sag ich mal. Mehr zur Kehrwieder Kreativbrauerei, solche tollen Texte beispielsweise, findet ihr unter kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Bevor wir in das VDS einsteigen, eine kurze Anmerkung. Wie viele andere Menschen auch, verurteile ich den Angriffskrieg von Putin zutiefst und bin in Gedanken bei den Ukrainern und Ukrainerinnen, die um ihr Leben fürchten und oder flüchten müssen. Wir alle können natürlich neben einer aktiven Teilnahme an Demonstrationen noch viel mehr tun. Aus diesem Grund habe ich einen Hinweis für euch. Am Samstag gibt es eine Spendenaktion in den Fanräumen von einer Antifa-Initiative, die Freunde in der Ukraine haben. Bitte kommt vorbei, spendet und teilt diese Aktion auch gerne in den sozialen Netzwerken weiter. Mehr dazu könnt ihr auf dem Twitter-Account von USP oder auch bei uns in der Lage lesen. So, es gibt irgendwie keine Überleitung, die dem Thema gerecht wird. Daher versuche ich auch jetzt auch keine. Wir spielen am Samstagnachmittag gegen den KSC aus Karlsruhe und wie immer in meinen VDS-Folgen schaue ich einmal kurz auf die Bilanz gegen unseren Gegner und die sieht eigentlich ganz okay aus. Ne? Bisher gab es 37 Spiele in der ersten, zweiten sowie 1973 in der Regionalliga-Aufstiegsrunde. Konnten wir übrigens gewinnen zu dem Zeitpunkt. Wir konnten insgesamt 13 Mal gewinnen, spielten 14 Mal unentschieden und haben 10 Mal gegen den KSC verloren. Also eine leicht positive Bilanz für uns. Kommen wir aber jetzt zu unserem Gast, der Fan des Vereins aus Baden-Württemberg ist. Einigen Hörern wird er bereits sehr bekannt sein. Er war bereits Gast, zweimal Gast in der Monatssendung und ist ein oder andere Mal hier beim VDS-NDS-Format und hat damals die Social-Media-Abteilung des FCSP geleitet. Moin Jörn, stell dich bitte doch unseren Hörern, die dich noch nicht kennen sollten, kurz selber mit unseren klassischen Fragen vor. Wer bist du? Wie bist du zum KSC gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Ah, moin Kasche, erstmal herzlichen Dank für die Begrüßung, für die schöne, auch für die ernsten Worte, denen ich mich quasi nur anschließen kann. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin Jörn, wohne jetzt mittlerweile seit bald 15 Jahren in Hamburg, war zwischenzeitlich beim FC St. Pauli im Medienteam bis November 2020, habe mich dann für einen Wechsel entschieden zu den Arolsen Archives, wo ich aktuell immer noch bin, und zum KSC gekommen. Würde ich sagen, ich bin so ein typisches Kind der 90er mit Valencia und so. Das ist eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen, die grandiose UEFA-Cup-Runde. Und tatsächlich so emotional mitgenommen hat mich dann erst 1998 der Abstieg, so blöd es klingt. Und seitdem bin ich definitiv auch beim KSC dabei. Verfolgen tue ich ihn über die sozialen Medien vor allem. Da hat sich in den letzten Jahren, finde ich, auch extrem viel getan. Also es macht extrem viel Spaß, dem KSC, dem Verein an sich zu folgen über den sozialen Medien. Wir haben aber hier mittlerweile auch eine kleine, aber feine Fangruppe. Wir nennen uns selber so ein bisschen selbstironisch Reisegruppe Riesling. Versuchen hier die Spiele im Norden zu machen, die reichlich waren. Jetzt waren wir zuletzt beispielsweise in Kiel. Das war sehr schön, mal wieder nach über 2 Jahren im Stadion zu sein. Mit dem KSC auswärts jetzt. Und genau. Und ansonsten habe ich natürlich noch so eine WhatsApp-Gruppe mit alten Freunden, mit denen ich immer quasi, also quasi meine Bezugsgruppe, mit der ich früher im Wildpark war. Da ist der Chat auch sehr rege. Also ich versuche den KSC auf allen Ebenen, so gut es geht, zu folgen.
Okay. Ich meine mich zu erinnern, dass du damalig noch Mitglied der Schachabteilung vom FC St. Pauli warst. Ist das immer noch so?
Das ist korrekt. Also ich bin Mitglied in beiden Vereinen. Beim KSC bin ich Mitglied und auch bei St. Pauli, aber nicht in der AFM, sondern eben in der Schachabteilung, weil das so quasi der älteste Sport ist, den ich betreibe. Den mache ich jetzt über 30 Jahre schon. Und genau, da und bei der Abteilung bin ich jetzt auch schon 12 oder 13 Jahre.
Okay. Nicht schlecht. Ruht das jetzt eigentlich in Corona-Zeiten oder?
Ja, das ruht total. Also ich habe irgendwie immer so ein bisschen gesagt, dass ja eigentlich Schach der verheerendste Sport war. Also man tritt mit einer Achtermannschaft an gegen oftmals einen Mannschaftsdurchschnitt auf der Gegenseite von Ü70, sage ich mal, plus stickiger Raum und man atmet sich irgendwie bis zu 5 Stunden an. Ich glaube, da wäre es ganz unverantwortlich gewesen, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Aber mit den ganzen veränderten Situationen aktuell, also mit Impfungen und abnehmenden Corona-Zahlen, soll es tatsächlich wieder einen Spielbetrieb ab 21. März geben, also nach den Märzferien in Hamburg. Und darauf freue ich mich auch total, weil ich habe jetzt irgendwie 2 Jahre in so einer App Schach gespielt. Ich habe vor kurzem mal auf meine Statistik geguckt, also ich habe 12 Tage Schach gespielt mit dieser App insgesamt.
Oh Mann, durchgängig, 24/7.
Ja, nicht durchgängig, aber quasi summiert seit März 2020 war ich 10 Tage auf dieser App.
Ja, ich glaube, das geht mir in meiner PlayStation auch so. Gut, aber lass uns mal kurz über deinen jetzigen Job sprechen. Du arbeitest als Social Media Officer bei den Aronson Archives. Kannst du unsere HörerInnen einmal kurz abholen, was die Archives sind und was deine Aufgabe da ist? Weil ich fand es ganz spannend, als ich mich darüber mal informiert habe.
Ja, super gerne. Also vielleicht mag es die eine oder der andere schon gehört haben von unserer Vorgängerorganisation. Also wir wurden dann quasi umgelabelt vor ein paar Jahren. Wir waren ganz lange der sogenannte internationale Suchdienst. Und dieser internationale Suchdienst hat quasi nach Ende des Zweiten Weltkriegs versucht, möglichst viele Dokumente über NS-Verfolgte und Opfer und getötete Menschen zusammenzubringen, damit sich quasi Angehörige an uns wenden können, um eben ihren Opa oder ihre Schwester oder ihre Eltern zu suchen und quasi mehr über deren Schicksal zu erfahren. Dadurch sind wir mittlerweile das weltweit umfassendste Archiv zu Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus. Wir haben Hinweise zu 17,5 Millionen Menschen und rund um die 30 Millionen Dokumente. Und dementsprechend gehören wir auch seit ein paar Jahren zum UNESCO-Weltdokumentenerbe. Und das Schöne daran ist, dass die Welt digitaler wird. Wir digitalisieren gerade quasi die Bestände. Wir haben mittlerweile schon ein Online-Archiv. Sprich, wenn man verfolgte Menschen sucht oder mehr erfahren will, Dokumente zu denen finden will, kann man gerne bei uns auf der Homepage beispielsweise im Online-Archiv direkt eine Suche starten oder eine Anfrage starten. Und wir haben mittlerweile auch so ganz tolle zeitgemäße Projekte wie Every Name Counts zum Beispiel. Da können sich Freiwillige weltweit engagieren, indem wir denen Dokumente zur Verfügung stellen und dort können sie die Informationen quasi eintragen, weil die Dokumente stehen zwar online und sind gescannt, aber viele Dokumente sind noch nicht komplett durchsuchbar. Und das ist quasi ein Projekt, das wir haben. Ein anderes Projekt, in dem ich sehr engagiert war, die letzten Monate, war Fußballer im Fokus, also so ein bisschen Kooperation der Aronson Archives mit Fußballvereinen. Fußballer im Fokus ist eine Broschüre, die in Zusammenarbeit mit Borussia Dortmund entstanden ist und auch geschrieben oder viele Texte geschrieben hat Dr. Andreas Kahrs, den sicherlich einige kennen werden am Millerntor. Und da kann man sich eben ganz gezielt indem man sich mit Beschäftigten, also indem man sich beschäftigt mit Schicksalen von verfolgten Fußballern und ermordeten Fußballern, kann man sich quasi dem europäischen Fußball und was das eigentlich bedeutet, Nationalsozialismus und Fußball, die ganzen Dimensionen, die damit verbunden ist, eben nähern. Und ich glaube, die kann man auch bei uns downloaden auf der Homepage. Also ihr seid alle eingeladen. Und ansonsten unterstützen wir auch noch ganz viele Fanprojekte oder andere Initiativen rund um den Fußball, wenn es darum geht, verfolgte Vereinsmitglieder aufzuspüren. Da haben wir aktuell beispielsweise eine kleine Zusammenarbeit mit dem VfL Osnabrück, die Zwangsarbeiter aus Osnabrück suchen und quasi eine feste Kooperation mit dem SC Paderborn. Das finden wir auch sehr schön. Der ist nämlich relativ nah an Bad Arolsen. Die sind auf uns zugekommen und dort arbeiten wir zusammen. Und da gibt es jetzt in nächster Zeit auch ein paar schöne Projekte. Unter anderem unser Container, der unter Stolen Memory, unter dem Schlagwort Stolen Memory durch die Bundesrepublik tourt. Das ist vielleicht das letzte Projekt, das sich definitiv lohnt. Da würde ich auch die Homepage Stolen Memory empfehlen. Wir haben nicht nur Dokumente, sondern wir haben auch eine relativ kleine Anzahl an persönlichen Besitztümern von ehemaligen KZ-Häftlingen, vor allem aus dem Konzentrationslager Neuengamme. Und mit einem Überseecontainer fahren wir durch Deutschland und zeigen quasi diese Besitztümer. Da zeigen wir dann quasi Geschichten, wo wir Angehörige gefunden haben, aber auch Geschichten, wo wir Angehörige noch suchen. Und da ist jeder dazu aufgerufen, zu helfen. Also wir wollen diese Gegenstände zurückgeben, was ja für ein Archiv ungewöhnlich ist, weil eigentlich werden da nur Gegenstände gesammelt.
Ja, das stimmt. Super. Vielen, vielen Dank für die kurze Einführung. Und schön, dass du dabei bist, Jan. Das ist eine wichtige Aufgabe, glaube ich, die Archive am Leben zu erhalten. Und packe natürlich sehr, sehr gerne den Link zum Arolsen Archives in den Blog und in die Shownotes. Fällt mir wieder schwer, so Richtung sportlich hinzukommen. Also lassen wir das auch erstmal. Ich habe heute nochmal die neue Ausgabe vom Wildpark Gotha gehört und da ging es um den Stadionbau. Viele von euch wissen ja sicherlich, liebe Hörerinnen, dass der KSC sein Stadion 2019, glaube ich, umbaut. Ich habe jetzt gehört, dass ihr 30% hinterm Soll seid. Was ist da los?
Ja, arg viel mehr, bis auf die Info von Wildparkbrutton, beziehungsweise das, was in der lokalen Presse steht, kann ich auch nicht sagen. Es gab, ich glaube, am Anfang der Woche oder letzte Woche gab es so einen interaktiven Fan-Talk. Da hat es der Verein auch gesagt, dass man hinterherhinkt. Ich glaube, das sind verschiedene Faktoren. Also es ist auch viel Corona-bedingt, also Materialmangel einfach und so weiter. Und da muss man eben sehen. Also was, glaube ich, bezeichnend ist, dass der Bürgermeister von Karlsruhe, der Frank Mentrup, der hat es jetzt zur Chefsache erklärt, der will es unbedingt vorantreiben, weil es gab schon letztes Jahr im Sommer, glaube ich, gab es schon mal definitiv einen Artikel, den hatte ich gelesen, den habe ich noch im Hinterkopf, dass sich der Stadionneubau verzögert, weil der sollte jetzt im Sommer fertig sein. Dann hieß es damals noch, irgendwann ein paar Monate später, sprich Oktober oder so, 2022. Mhm. Und wenn man jetzt quasi die Baustelle sieht, es gibt auch einen ganz coolen Instagram-Account, Stadionbaustelle, lass mich lügen, es gibt auf jeden Fall, dem folge ich. Und da sieht man halt auch schon, dass quasi die Haupttribüne, da steht so der Rohbau, aber das wird nie im Leben fertig, bis Sommer, geschweige denn bis zum Jahresende. Und jetzt gibt es quasi die ersten Anzeichen, dass es wohl bis nächsten Sommer dauert, vielleicht sogar bis nächsten Oktober, also Oktober 2023. Aber das will Herr Mentrup mit seinem Eingreifen definitiv verhindern. Also man sieht auch schon Frank Mentrup, Oberbürgermeister, mit eingeschaltet. Das ist weniger ein Problem vom Verein, sondern eher von der Stadt und dem Bauherrn. Also irgendwie knirscht es da und die müssen halt irgendwie Lösungen finden, damit quasi die Bauzusagen zumindest irgendwie eingehalten werden können. Mhm. Beziehungsweise ich denke, die Stadt wird vor allem auch darauf erpicht sein, nicht die Kosten noch unnötig in die Höhe schießen zu lassen.
Okay.
Weil bisher ist es wunderschön. Das, was steht, ist wunderschön und macht mir auch Spaß. Ich war leider noch selbst noch nicht dort. Das hat sich jetzt nicht ergeben. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Okay. Also, was ich jetzt so hörte, war Ende 2023. Mhm. Anfang 2024 soll es fertig werden. Gut, das ist ja jetzt erstmal alles Spekulation. Da wird sicherlich noch ein bisschen Wasser die Elbe runterfließen, bis da Klarheit herrscht. Lass uns mal so langsam Richtung Fußball gucken.
Gerne.
Bevor wir zum Spiel am Samstag kommen, lass uns mal nochmal so ein bisschen eure Saison Revue passieren. Ich habe ja im Vorgespräch gesagt, so mein Gott, was ihr für einen riesen Umbruch hattet, ne, laut Transfermarkt und Fußball.de super viele Neuzugänge. Ich hatte da irgendwie die Zahl von 18 notiert. Du sagtest dann im Vorgespräch, dass da viele Leihen und Rückkehrer dabei waren und wieder hin und her verliehen worden ist. Und dass danach, dass dennoch nach deinem Gefühl fast die gleiche Elf des letzten Jahres auf dem Platz steht. Macht Oliver Kreuzer da keinen guten Job?
Boah, das ist eine schöne Frage. Also ich finde, Oliver Kreuzer hat einen sehr guten Job auch im Sommer wieder gemacht. Was man nicht vergessen darf, was ja auch in diese Transferbilanz offiziell mit reinfließt, es konnte Philipp Heise, der Linksverteidiger, der in Norwich war, beziehungsweise auch mal in Nürnberg vorher, der konnte eben fest verpflichtet werden. Der zählt quasi als Transfer, obwohl er letztes Jahr schon da war. Und im Endeffekt fand ich die Grundidee gar nicht so schlecht, dass man quasi Leute holt, die den Kader irgendwie ergänzen, vor allem Leute eher aus der dritten Liga, beziehungsweise ein Fabian Schleusener, der bei uns schon mal da war, eine super Zeit hatte, aber sich jetzt zuletzt in Nürnberg nicht durchsetzen konnte, den Nürnberg aber einmal in Ingolstadt gerettet hat mit einem wichtigen Tor. Und sonst eben Leute, die in der dritten Liga auf den aufsteigenden Ast waren, wie Leon Jensen und Lukas Cueto. Und ich denke, das sind dann mit Fabio Kaufmann zusammen von Braunschweig die wichtigsten Neuzugänge im Sommer. Wen man nicht halten konnte leider, war den Benjamin Goller, der ist nach Bremen zurück und wurde dann direkt nach Darmstadt zurückverliehen. Dazu können wir gleich noch was sagen, weil der kam dann jetzt im Winter zurück, weil der in Darmstadt nicht zum Zuge kam. Und ansonsten hat man vor allem perspektivisch noch ein bisschen was getan mit Kilian Jakob von Augsburg 2 und Felix Irorere, die aber bisher noch nicht so zum Einsatz kamen. Ich glaube, Hauptaugenmerk von Oliver Kreuzer lag quasi, den Kader zu verbreitern, eben mit den genannten Fabio Kaufmann, Fabian Schleusner, Leon Jensen und Lukas Cueto.
Ihr habt auch außer den Neuzugängen, habt ihr auch noch 4 Spieler aus der U19 hochgezogen. Sicherlich auch so dieses Local Players, was die Vereine ja mal einführen müssen oder haben müssen. Kommen die genug Spielzeit bei euch?
Ich finde bemerkenswert, wer Spielzeit bekommt. Was man auch immer sehen muss, ich glaube, das hat man jetzt so ein bisschen gesehen bei der Diskussion um Finn Ole Becker. Ich glaube, da sind wir beim KSC so ein bisschen 2-3 Schritte weiter. Also, dass wir mehr oder weniger total stolz sind, wenn quasi ein Spieler, also wir überlegen nicht, schade, hätte man ihn nicht halten können oder warum geht er jetzt zu Hoffenheim? Sondern wir sind mittlerweile ja so weit, dass wir sagen können, okay, wir haben irgendwie einen super Durchfluss die letzten Jahre und eigentlich kann man auf jeden Spieler stolz sein, der uns verlässt zu einem höherklassigen Verein und der es im Profifußball schafft. Das ist tatsächlich, das gelingt bei sehr vielen. Bei den aktuellen, die jetzt offiziell hochgezogen worden sind, da kam kaum jemand zum Einsatz. Was man aber sagen muss, dass sich zum Beispiel aufgrund der Verletztenlage, das war auch ein Thema in dieser Saison bisher, haben wir zum Beispiel einen sehr, sehr jungen, Debütanten gehabt, unter anderem den Efe Kan Çilhaoğlu. Der wurde einmal eingesetzt und der ist tatsächlich am 8. Juli 2005 geboren. Konnte da sein Debüt schon feiern. Und ansonsten haben wir aber, und das muss man sagen, wirklich 2 feste Spieler, die sich durchsetzen konnten aus dem eigenen Lager. Das ist Tim Breithaupt. Der hat sich festgespielt in der Mannschaft. Der hat letztes Jahr 6 Spiele gemacht. Dieses Jahr ist er definitiv Stammspieler. Und Malik Batmaz, der meistens von der Bank kommt, der war jetzt auch eine ganze Weile verletzt. Der kommt auch. Also der Durchfluss von oben nach unten ist gegeben auf jeden Fall bei uns. Es kann aber natürlich eine Weile dauern, bis dementsprechend ankommt. Bei manchen klappt es dann mal mehr, beim anderen weniger. Aber es saßen schon sehr viel junge U19-Spieler, U18-Spieler und teilweise ja U17-Spieler auf der Bank, weil wir teilweise viele Verletzte hatten im Saisonverlauf.
Ich will jetzt mal ein bisschen provozieren oder ein bisschen eine provokante These in den Raum stellen. Euer Kader gilt mit 27,9 Jahren zu einem der ältesten der Liga, also der drittälteste der Liga. Was machen wir jetzt? Wissen natürlich, dass Gersbeck relativ alt ist, dass Hoffmann alt ist, dass Gordon alt ist. Aber ich stelle jetzt mal eine provokante These in den Raum. Machen junge Spieler dann eher einen Bogen um den KSC, da sie es nicht in den Kader schaffen? Oder kann Eichner, und jetzt kommt die Frage eigentlich, kann Eichner junge Spieler nicht entwickeln, sondern braucht fertige Spieler für sein System?
Nee, also Christian Eichner kann definitiv junge Spieler entwickeln. Das sieht man ja am besten an Tim Breithaupt und auch an Malik Bandmatz, die Schritte machen. Und er wagt es ja auch, junge Spieler reinzuwerfen. Ja. Ich glaube, das Durchschnittsalter kommt tatsächlich so ein bisschen ist quasi der Tatsache geschuldet, dass wir unter anderem den Dani Gordon drin haben mit seinen 37 Jahren. Der zieht es kräftig nach oben. Aber ich finde unsere Altersstruktur grundsätzlich, finde ich, eigentlich ganz gut. Also man kennt ihn ja auch noch, der Kyong, der lange bei St. Pauli war, der ist ja auch erst 26. Also wir haben quasi in diesem Mittelbau, haben wir durchaus, ich würde schon sagen, dass der Mittelbau aus der Mannschaft besteht, aus diesen 24- bis 28-Jährigen. Das auf jeden Fall mit Ausreißern nach oben, eben Philipp Hoffmann, wobei der auch erst 28 ist, sehe ich gerade. Und beispielsweise eben, ja, eigentlich fällt mir als richtig alter Sack in Anführungszeichen, fällt mir tatsächlich nur der Daniel Gordon ein. Und danach der Jüngste danach oder der Älteste danach ist der Philipp Heise, der Stammspieler ist.
Und euer Torwart, oder? Ist ja nicht richtig.
Nee.
Ist der nicht auch schon 30?
Gerssi ist 26.
Ach was. Ich dachte, der ist.
Also ich finde, es täuscht halt auch unsere Innenverteidigung. Kobalt 24, Robin Bormuth 26. O'Shaughnessy, der jetzt kam, ist 27. Also das ist von der Altersstruktur, ist es völlig okay. Und ich finde auch, man merkt, dass die Mannschaft erfahren ist und aufeinander eingespielt ist. Also es hat nicht nur Nachteile, dass man mit derselben Mannschaft wie in der letzten Saison quasi spielen muss.
Okay. Zu Beginn des, also noch, dann kommen wir mal kurz mit der Frage zurück, weil die ich aus einem bestimmten Grund gestellt habe. Weil viele, wenn du sagtest am Anfang so, das sind ja viele so ein bisschen das Gefühl hast, dass der Kern der Mannschaft so ein bisschen gleich geblieben ist, zwar mit Breithaupt quasi ein bisschen ergänzt worden ist oder auch sehr gut ergänzt worden ist. Aber ist das dann der Grund, warum, wenn junge Spieler quasi in den Kader geholt werden, aber nicht spielen, ist das dann der Grund, warum Kreuzer gesagt hat, er möchte wieder eine U23 haben, so wie Frankfurt, die einen guten Unterbau brauchen, von einem höheren Wettbewerbsniveau, dass die auch Wettkampfpraxis kriegen und dann euch auch wirklich weiterhelfen können?
Ja, das kann definitiv sein, weil im Endeffekt bleibt ja durch die Abschaffung der U23 aktuell nur quasi die Möglichkeit, Leute so ein bisschen auszuleihen in die Oberliga. Also ich glaube, der Allgäuer ist nach Ulm gegangen aus der U19 und es spielt noch einer wurde in Waldorf geparkt, bei Astoria Waldorf, das ist quasi der Nachbarverein vom SV Sandhausen. Also sprich, da spricht es schon dafür, dass man da vielleicht wieder eine U23 einführt, dass es möglich wäre. Ich frage mich halt so ein bisschen, inwieweit das Sinn macht, weil der KSC müsste, glaube ich, mit seiner U23 wirklich so ähnlich wie das St. Pauli in der Regionalliga spielen und die kam ja in den Jahren vor der Abschaffung nicht über die Oberliga hinaus, so ein Stück weit. Mhm. Und ich weiß nicht, ob dieser Schritt zwischen Oberliga und zweiter Liga so sinnvoll ist. Also ich glaube, das wird noch spannende Diskussionen geben, aber im Allgemeinen sind ja die Mannschaften aktuell dazu übergegangen oder die Vereine wieder sich um eine U23 zu kümmern. Als bestes Beispiel ist ja zuletzt Eintracht Frankfurt gewesen.
Ja, klar.
Also ich glaube, da muss man eben ja, Lösungen finden, weil ich glaube, lange Zeit oder eine Weile war im Profifußball so die Herangehensweise, um guter Profi zu sein, muss aufgrund dieser NLZ-Geschichten direkt quasi schaffen oder gar nicht.
Ja, genau.
Ja, und da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Also zum Beispiel einem Felix Irorere, der gute Anlagen hat, der von Eintracht Frankfurt kam, der hat jetzt nur einen Kurzeinsatz bisher, über 2 Minuten gehabt, dem wird es, glaube ich, gut tun, wenn er regelmäßig irgendwo spielen könnte.
Also dafür sollen ja solche U23-Mannschaften sein. Ich finde es immer, zu Recht ist es natürlich dann auch so, wird es ja von vielen Fanseiten auch kritisiert, dass dann eine U23 bringt keine Fans mit, U23 sind im normalen Ligabetrieb beschissen zu bespielen, weil du hast manchmal die Rekonvaleszenten aus dem Profikader dabei. Es sind ja immer so, ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert, so wie man dazu steht.
Definitiv.
Und natürlich ist es natürlich auch für den Verein, ich weiß ja, ihr seid jetzt auch nicht auf Rosen gebettet, ist natürlich dann auch immer ein finanzielles Investment, ne, das der Verein auch treffen muss. Glaubst du dennoch, dass das für euch eine Perspektive, dass das für euch eine gesunde Perspektive dann ist, dass ihr das nutzt, dass ihr das nutzen könnt?
Es kommt immer so ein Stück weit drauf an, wie man es angeht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es Sinn macht. Also wie gesagt, ich bin ein bisschen skeptisch, was so wenn das Level auf Oberliga bleibt, muss ich ehrlicherweise sagen, so vom Gefühl her, aber grundsätzlich könnte das ja durchaus Sinn machen, aber es ist natürlich alles eine Abschätzung, also so eine Kosten-Nutzen-Abschätzung und bei dem einen erwähnten Fan-Talk, den ich hatte, wurde auch angedeutet, dass tatsächlich 2023, 2024 eine zweite Mannschaft wieder kommen soll, also Karlsruhe Amateure. Was ich nämlich sympathisch fand, ist, dass quasi aus Fankreisen wurde der KSC 2 gegründet. Die spielen aber sehr unterklassig und das finde ich toll.
Kreisliga, ne?
Ja, Kreisliga den, irgendwas. Genau. Ja. Und den Support, also die Supporters supporten den, glaube ich, auch. Das finde ich halt eine tolle Zwischengangslösung. Ob jetzt eine zweite Mannschaft am Ende Sinn macht, das werden sie sich sicher angucken. Also kann ich gar nicht so abschließend beurteilen.
Ich fände es ja geil, wenn vor allem, wenn die dann die U23 KSC 3 nennen würden.
Ja, das stimmt.
Das wäre so wertig für, das wäre so cool. Ja, aber sage ich jetzt mal nichts, weil ich habe bei St. Pauli 5 gespielt, das war jetzt auch nicht viel höher, glaube ich. Mittlerweile ist das St. Pauli 7, das hat aber nichts damit zu tun. Also,
ich spiele Schach bei St. Pauli 8, von daher.
Oh Gott. So. Es wird nicht besser, glaube ich.
Nee, das stimmt.
So, lass uns nochmal kurz auf die Saison schauen. Zu Beginn der Saison lief das ja relativ gut für euch. Ja? Also so bis zum sechsten Spieltag wart ihr so unter den Top 6. Dann pendelt das, schlug das Pendel. Lustigerweise, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass nach der Niederlage gegen uns schlug das Pendel so nach unten aus.
Ja, genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Da muss man halt auch wirklich sagen, da war der FC St. Pauli, ich war da in der Hinrunde, war ich kurz davor, also vor dem Spiel war ich zu Gast bei den Wildpark Brutlern und da habe ich schon gesagt, dass der FC St. Pauli die beste Mannschaft ist dieses Jahr und zu dem Zeitpunkt war der FC St. Pauli einfach im Zenit. Also da, ich glaube, da gab es keine zwei Meinungen. Das war ein überragender Auftritt von Braun-Weiß im Wildpark und danach haben wir so ein bisschen den Faden verloren, das stimmt schon. Mit Niederlage in Düsseldorf, unter anderem Heimniederlage gegen Paderborn, wo es irgendwie 0-4 steht zur Halbzeit, glaube ich, wenn ich das recht erinnere. Dann gab es aber ein gutes Spiel gegen HSV zu Hause, wo eigentlich ein Sieg verdient war. Und die ganzen Auftritte, die ich da gesehen habe, die waren zumindest in dem Sinn, die waren in dem Sinn stabil, dass ich mir quasi zu keinem Zeitpunkt in der Phase Gedanken gemacht habe, dass man da reinrutschen könnte. Also zwar 1-1 in Ingolstadt, aber da war man spielerisch von der Spielanlage auch deutlich besser, fand ich. Was so aufhorchen ließ, waren 3-2 gegen 3-1 Niederlage in Dresden Anfang Dezember. Mhm. Und so pendelte man sich halt im Mittelfeld ein, was ich aber total gut finde, beziehungsweise nicht schlimm. Also dass wir mit oben nichts zu tun haben werden, war klar. Und wenn man halt jetzt drauf guckt, eigentlich mit derselben Mannschaft spielen wir die Saison mit einer viel größeren Konkurrenz. Ich hatte vor der Saison gesagt, wir wären Achter, aktuell sind wir Neunter, von daher ist auch alles im Soll. Und ich muss tatsächlich auch sagen, jetzt nach den letzten Spielen mache ich mir auch keine Gedanken mehr um den Abstieg, weil das habe ich mir zwischendurch tatsächlich gemacht nach der Niederlage im Sandhausen-Spiel. Das war ein Nachholspiel dienstags am Anfang Februar. Da fand ich schon, da waren es glaube ich nur noch 4 Punkte oder 5 Punkte auf dem 15. Platz und 16. Platz. Aber das haben sie super korrigiert in den 3 Spielen danach mit Sieg in Kiel, Sieg gegen Nürnberg und jetzt 1-1 gegen Schalke. Also die Brust ist wieder breit und durch die angesammelten Punkte kann man jetzt glaube ich der restlichen Saison total entspannt quasi so entgegenblicken. Also da hatte ich zwischendurch, Schweißperlen, sage ich mal. Genau, und dann gab es ja noch die Corona-Pause und ich finde, die haben sie jetzt erst so richtig überwunden, dass sie jetzt wieder so in dem Trainingsrhythmus sind und so weiter und so fort. Da war natürlich dann auch der Einstieg nach Corona, das war ja den letzten Januarwochen, war halt auch ein bisschen undankbar mit einem Auswärtsspiel bei Bremen. Und da wissen wir ja alle, da kann man definitiv verlieren in der aktuellen Phase. Also grundsätzlich bin ich jetzt aktuell mit der Saison super entspannt. Ich hoffe, dass sie die 40 Punkte schnell haben. Und dann können sie ja auch durchaus mal noch so ein paar Sachen probieren, die schon Richtung neue Saison gehen.
Da bist du auch nicht alleine. Christian Eichner hat jetzt am Sonntag ein Interview im SWR gegeben.
Genau.
Ein ziemlich ausführliches Interview, wo er gesagt hat, dass er vor der Saison diesen Platz unterschrieben hätte. Wenn man bedenkt, wo der KSC in den letzten 3-4 Jahren herkommt, für ihn zählt die Saison nur der Klassenerhalt. Das ist natürlich auch schön, ist ja auch natürlich schön, wenn man sich sein Ziel so niedrig steckt, dass man dann auch immer ein Fulfillment melden kann, ja, also.
Ich meine, wir leben ja, wir haben ja immer das Problem, dass wir so ein bisschen in der Valencia-Nostalgie immer noch verharren. Sprich, der sechste Platz letztes Jahr erweckte natürlich auch Begehrlichkeiten, sage ich mal, nach oben. Aber wenn man realistisch ist, wenn man sieht, dass wir eigentlich, wie gesagt, mit derselben Mannschaft spielen, mit deutlich mehr Konkurrenz vor uns, dann ist quasi zwei Plätze schlechter auf jeden Fall super. Vor allem muss man eben bedenken, es ist ja nicht, nicht nur die Konkurrenz, die runtergekommen ist, sondern so Mannschaften wie Dresden und Rostock, die wären sicher auch bis zum Ende und sind super eklig. Also von daher, ja, Sandhausen auch, die haben sich gut verstärkt, die werden sich da runterziehen. Ich glaube, es geht nur noch, unten geht es, glaube ich, nur noch um Dresden oder Hansa Rostock, wer da auf den Relegationsplatz fällt. Die werden das unter sich ausmachen, bin ich mir relativ sicher. Genau, aber ja, man muss einfach so ein bisschen realistisch sein. Und ich glaube, dieses Erwartungsmanagement ist wirklich das Schwierigste teilweise beim KSC im Umfeld zu managen, weil wir doch sehr gerne euphorisch werden schnell. Und das ist halt überhaupt nicht gebeten, also geboten. Ich glaube, Christian Eichner ist ein Riesenglücksfall für die Mannschaft. Und ja, klar.
Der wirkt auch sehr, sehr analytisch, sehr, sehr ruhig, sehr abgeklärt für sein junges Alter. Ne? Ist studierter Mathematiker, wie ich hörte?
Ja, irgendwie hat er studiert. Also ich kenne den von der Uni. Ich war mit dem auf der Uni in Karlsruhe damals. Und dann plötzlich war er, also nicht in selben Kursen, aber plötzlich war er halt irgendwie, ja, plötzlich war er Fußballprofi und ist nicht mehr so oft gekommen. Und ja, der Eiche tut uns halt gut. Und der spricht halt auch karlsruherisch. Ich glaube, das ist bei so einem Traditionsclub sehr wichtig. Also es ist halt, also nicht nur den Dialekt, sondern er spricht halt auch die Sprache der Fans im Allgemeinen, und ich glaube, der Typ tut uns einfach gut. Ja, aber wenn es spielerisch nicht lief, wurde er halt auch schon irgendwie angegangen. Ja, das ist zu wenig und so. Und naja, aber der macht einen guten Job.
Okay.
Punkt. Und er erinnert mich sehr an Timo Schulz.
Ja, ich glaube auch von dieser ruhigen Abgeklärtheit die klare Ansprache, die er hat. Also die klare Aussagen, die er trifft, ohne irgendwie rumzulamentieren und irgendwie in so Phrasen zu rutschen. So,
ja, beziehungsweise er benutzt halt irgendwie, also wenn man sich Schulle anguckt und Eichner, die erzählen ja dann doch irgendwie alle Dinge wie jeder andere Fußballtrainer auch, aber die bringen das so erfrischend und neu rüber, dass man denkt, okay, das ist eigentlich cool, wie er das sagt. Ja, also genau. Auch wie die quasi öffentlich Kritik äußern an Spielern, beziehungsweise halt irgendwie, also es ist halt alles so konstruktiv. Und
was bei Schulle halt auffällt, dass er aus dem Jugendfußball kommt, ja.
Ja.
Das merkst du halt einfach, dass er einen Menschen formen möchte und nach vorne bringen möchte.
Ja.
Das finde ich immer sehr, es gibt kein Schlecht in dem Sinne.
Genau.
Es gibt nur, du hast einen Fehler gemacht, das ist gut, weil dann wissen wir, dass du aus diesem Fehler lernen kannst. Das ist ja immer das ist ja ein Prozess bei Schulle, merkst du es ja. So, ich meine, der hat ja nicht umsonst 1,96 Punkte Schnitt. Ja, hat ja kaum einen St. Pauli-Trainer jemals erreicht. So, ne? Das muss man auch mal so sehen. Gut.
Ja.
Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist in der Saison, und das ist nicht nur mir, auswärts seid ihr nicht ganz so überzeugend. Ihr seid auch eher so eine Heimmannschaft, so wie wir. Ja? Ihr habt erst 3 Siege auswärts eingefahren, wir glaube ich erst 5. Warum tretet ihr da anders auf als zu Hause?
Boah, das ist eine gute Frage. Lustigerweise, ich konter das jetzt mal. Die wichtigsten Auswärtssiege haben wir dieses Jahr im Pokal gemacht. So.
Ja.
Wir haben in Leverkusen gewonnen bei 60 München. Wir werden auch beim HSV siegen. Sprich, hier sprechen gerade 2 Halbfinalisten miteinander. Ne?
Ja, total.
Sendung ist leider vorher, sorry Leute. Keine Ahnung, also das kann ich gar nicht so richtig sagen. Es ist halt auch so, am Ende des Tages ist vielleicht auch ein bisschen Spielglück oder so. Weil ich fand jetzt, ja, ich bin jetzt vielleicht geblendet, aber ich fand den Auftritt zum Beispiel in Kiel, fand ich nicht schlecht. Und mal kurz, ja, 13 Punkte haben wir geholt. Von den 33. Ja. Aber mir fällt jetzt so richtig gar kein Totalausfall ein, um ehrlich zu sein, auswärts.
Sandhausen, würde ich mal sagen, oder?
Ja, das war aber so ein 0-0-Gegurke.
Ja, das ist ja ein Ausfall, in dem Sinne gegen Sandhausen.
Ja.
Dann lässt du dich auf das Niveau runterziehen. Das ist ja das Problem. Das ist ja so.
Das stimmt.
Das ist ja ähnlich wie wir gegen da. Also nicht, dass ihr mich jetzt falsch alle versteht, ja. Wir haben damals zu Recht in Darmstadt verloren. Ich habe mir das Spiel angeguckt, aber keiner mag den Fußball von Darmstadt, weil die spielt, die reißt nicht einfach auf einen brutal schlechten Fußball runter. Ja? So, ja. Das ist kein schöner Fußball, den die spielen, auch wenn die 4 Tore schießen. Das ist nur so Kraft, Wucht, bah. Das ist nichts Kultiviertes.
Oder sagen
das ist so ein Neandertaler Fußball.
Oder sagen wir es so, die Totalausfallspiele hatten wir tatsächlich auswärts mit Düsseldorf 3-1 verloren und in Dresden 3-1 verloren. Das waren richtige schlechte Leistungen. Aber ansonsten haben wir durchaus zum Beispiel in Rostock gewonnen. Das ist auch ein schweres Spiel. In Regensburg damals, als sie noch richtig gut in Form waren, 2-2 geholt. Mhm. Also ich würde sagen, ja, also so richtige Ausreißer nach oben gab es nicht, aber ja, die Frage kann ich gar nicht so auf Anhieb so richtig beantworten. Also,
dann brauchst du sie auch nicht beantworten.
Also, ja, aber einem fallen ja immer so die Highlights an. Also, wir haben quasi in Kiel, da war ich jetzt im Stadion, hat mir natürlich richtig Bock gemacht. Wir haben auf Schalke gewonnen, wir haben auf Rostock gewonnen, es gibt schlechtere Auswärts, in Rostock gewonnen, es gibt schlechtere Auswärtssiege.
Ja, total, ja. Aber dennoch in Sandhausen verloren.
So. Nee, 0-0.
Ja, stimmt.
Sandhausen, genau. 0-0.
Oh, das war so. Furchtbar. Aber dann gewinnst du im nächsten Spiel gewinnst du gegen Nürnberg. So.
Ja.
Ballerst die weg. So. Das ist, kann ja auch nicht, das muss doch irgendwas sein. Könnt ihr also nur gegen technisch gute Mannschaften gut spielen?
Ja, also finde ich gut. Das kommt auf jeden Fall unserer Spielanlage entgegen und deshalb bin ich mal total gespannt, wie es jetzt am Samstag ist. Also wo man sich definitiv schwer getan hat, also wir waren ja so eine Umschaltmannschaft mit einem klaren Zielspieler, dem Philipp Hoffmann, sage ich mal, wo man sich halt dann wirklich am Anfang der Saison schwer getan hat und dafür ist quasi dieses Sandhausen-Spiel da am Anfang der Saison eine Blaupause. Sandhausen hat natürlich gesagt, da nimmt mal den Ball und macht mal. Und die stellen sich ein Stück weit hinten rein und der KSC ist tatsächlich spielerisch einfach überfordert, was ja auch okay ist. Der Tabellensechste der zweiten Bundesliga ist nicht Barcelona und wird nicht jeden Spieler, wird nicht jedes Ding herspielen, jeden Gegner. Und wenn man dann irgendwie, wenn dann keine Ecke auf dem Hoffi seinen Kopf fällt, dann wird es halt schwer bei so einer Mannschaft.
Ja, da habe ich auch jetzt für Samstag ein bisschen Schiss vor, falls die Ecke mal wieder kommt. Und Mike, möge es mir verzeihen. Tor nach Ecke. Ich will das jetzt gar nicht prognostizieren. Aber jetzt sind wir ja schon mal beim Spieltag angekommen. Lass mich mal ganz kurz noch einmal zu den Rahmenbedingungen gehen. Du hast ja gesagt, du willst gerne ins Stadion.
Ja.
Wie viele Zuschauer das am Ende werden, ist noch nicht raus.
Das ist
also Stand jetzt ist der Verein noch im Austausch mit den Behörden. Daher, liebe Menschen, verfolgt das bitte in der Lage von Mike, werdet ihr das sehen, wie viele dauernde Jahreskarten zugelassen werden. Auch auf den Seiten des Vereins bitte mal schauen. Ich werde leider das nur über den Bezahlsender verfolgen können. Bin ein bisschen neidisch darauf, dass du das im Stadion verfolgen kannst, muss ich mal so sagen.
Ja, es wird wahrscheinlich hinhauen. Ich hoffe, dass es klappt. Genau, wir sind nämlich jetzt, ich glaube, die Stadt Hamburg, wir haben ja Dienstag die Aufnahme, die berät zur Stunde,
genau.
Beziehungsweise informiert über Lockerungen und dementsprechend wird es dann wahrscheinlich schnell was geben. Dann weiß man zu Zuschauern. Ich weiß, dass die 600 Karten, die ersten, die an KSC gingen, die sind schon weg.
Mhm.
Ich denke auch, dass relativ viele Leute bleiben werden. Ich denke auch, dass die Mannschaft hier in Hamburg bleibt, weil wenn man Mittwochabend beim HSV spielt und samstags bei St. Pauli, macht es wenig Sinn, nach Hause zu fahren.
Ja.
Von daher. Ja,
vor allem, dass beim HSV sind 25.000 Zuschauer zugelassen jetzt fürs Pokalspiel.
Ja. Ne?
Soweit ich weiß, ihr kommt mit 1.400 Zuschauern. Die Tickets sind alle ratzfatz ausverkauft gewesen. Gut, dann lass uns doch noch mal kurz zu unserem Spiel zurückkommen. Wir müssen ja jetzt nicht über den Pokal sprechen, weil das ist für uns beide.
Ist eh erledigt.
Ist eh Halbfinale. Das Spiel ist genau noch, findet in 7 Stunden statt. Unser Spiel, euer Spiel quasi 24 Stunden, 30 Stunden später. Wirst du das, also bei uns werden im Stand heute Dienstag Sebastian Olsson, Christopher Avevor, Herr Wieckhoff wird ausfallen. Zudem hat Timo Schulz auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel auch keine Hoffnung, dass von jedem Spieler, die am Wochenende verletzungsbedingt fehlten, irgendwelche zurückkehren werden. Also es bedeutet, dass Lawrence ausfallen wird, Amenido, Eric Smith, Rico Benatelli, Paccarada, Ziereis, Gigala sind wohl zumindest auch für das Unionsspiel fraglich. Und ob die letzten sieben, die ich jetzt gerade genannt habe, das ist ja auch schon, ich meine, ich habe jetzt hier gerade mal fast eine ganze Mannschaft aufgezählt, 10 Spieler, von den letzten sieben am Samstag eine Option sind, kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Das ist, irgendwie ist das heute echt ein bisschen Glaskugel. Aber da könnt ihr bitte nochmal die Lage von Mike sowie die Berichterstattung von Tim lesen, ja, das wird jetzt in den nächsten Tagen sich dann auch klären und ja, wollen wir mal schauen. Habt ihr Langzeit, Kurzzeitverletzte zu beklagen?
Ja, also bei uns waren der Kobalt und der Coeto angeschlagen, die kommen aber wohl mit nach Hamburg, also die werden die Reise antreten hierher.
Coeto ist auch gegen Schalke eingewechselt worden.
Schon, genau, oder? Also der, und der hatte aber auch irgendwie Verletzungsprobleme schon. Also im Vergleich zu Januar oder so ist die Verletztenlage durchaus entspannter. Also Kyong ist ja jetzt schon wieder zurück beispielsweise, war auch länger verletzt. Malik Badmetz, also die sind alle wieder da. Was sehr erfreulich ist, dass der Robin Bormuth auch wieder im Training ist. Das wird ihm aber nicht reichen zum Wochenende. Sprich, ich gehe davon aus, dass wenn Kobalt fit ist, dass Kobalt und O'Shaughnessy die Innenverteidigung weiter bilden werden. Da durchaus mit einer Option mit dem Daniel Gordon, dem alten Mann. Und ja, mal sehen. Also grundsätzlich sind alle Spieler an Bord, die wir brauchen. Also sehr bitter, langzeitverletzt ist eben Sebastian Jung. Bekannt von Eintracht Frankfurt. Ja. Der hat sich letztes Jahr quasi in die Mannschaft gespielt nach langer Verletzungshistorie und hat sich jetzt irgendwie am Anfang der Saison das Kreuzband gerissen. Der war eigentlich wie ein Neuzugang und der auf der rechten Seite, das wäre wirklich super geil gewesen, wenn der durchziehen hätte können die Saison. Das ist, glaube ich, mit der schwerste Ausfall aktuell noch. Der Rest kommt langsam aber sicher zurück. Bormuth wäre halt schön, wenn der noch eine Saison, wenn der noch ein paar Spiele machen könnte, weil da bin ich dann sehr gespannt, ob der Eiche vielleicht tatsächlich mal die Dreierkette ausprobiert mit Kobalt, Bormuth und O'Shaughnessy. Weil die ist der O'Shaughnessy gewöhnt aus Finnland. Das ist der Winterneuzugang. Auch ein sehr interessanter Mann. Auch immer für einen Klops gut aktuell noch. Der hat zum Beispiel jetzt am Samstag auf den Terodde nicht aufgepasst bei der Ecke so richtig. Aber grundsätzlich hat er ein überragendes Tor gegen Kiel geschossen, so ein Weitschussding. Und hat auch, war an der Luft und am Boden super gut und hat einen schönen Aufbaupass. Also an dem werden wir noch viel, viel Freude haben. Und da bin ich gespannt, wie der den auf den Burgi aufpasst am Samstag. Schauen wir mal. Und genau, die Anekdote hatte ich dir im Vorgespräch erzählt. Am krassesten finde ich Daniel Gordon, wenn der irgendwie am Millern-Ton, sage ich schon, ja, ladet ihn ein. Der kann, glaube ich, viel erzählen, weil das kommt jetzt, wenn der am Millern-Tor spielt am Samstag, ist quasi St. Pauli sein Rekordgegner. Das wäre dann der 15. Einsatz gegen den FC St. Pauli in seiner Karriere.
Krass,
und sein erstes Spiel war tatsächlich im August 2006 am Millern-Tor. Damals gegen noch mit Timo Dortmund 2. Gegen Timo Schulz als Spieler. Wow, hier Ex-Kollege, den ich hier auch grüße, Hauke Brückner, wurde tatsächlich noch eingewechselt. Meckle schoss beide Tore beim 2-1-Sieg gegen BVB 2. Das waren noch Zeiten.
Oh, um Gottes Willen. Das waren noch Zeiten. Und Hauke Brückner, meine Fresse. Lass uns mal so ein bisschen schauen, was eure Mannschaft jetzt so spielt. Systemtechnisch. Mir wird hier so ein 4-1-4-1 eingezeigt. Ist es das oder ist es eher ein 4-5-1?
Das ist eine gute Frage. Es wird in anderen Systemen wird es auch als 4-3-3 angezeigt. Ich glaube, was ich sehr schön finde, ist die Variabilität, die sie jetzt wieder haben. Ich glaube, Goller als Rückkehrer, der wurde ja quasi von Bremen, von Darmstadt abgezogen und direkt wieder an uns verliehen. Und das, was Thorsten Lieberknecht in Darmstadt nicht geschafft hat, wenn man gerade bei Eiches Talent für junge Spieler sind, schafft er da. Also Goller gehört auf Anhieb wieder zu den Leistungsträgern. Und das war tatsächlich eine sehr starke Leistung in Kiel, dass Goller und Kyong sich immer abgewechselt haben. Also die sind rechts, links, haben die immer gewechselt, sind um Hoffi rumgeschwirrt. Hoffi wieder klassischer Wandspieler, der quasi die Räume aufmacht für die Flügelspieler. Das war schon sehr, sehr gut anzusehen. Und Gondorf und Breithaupt halten quasi das Mittelfeld zusammen, so ein bisschen. Und wer mit reinschiebt, immer vorne Richtung Strafraum, ist Warnicek. Also es ist, ich glaube, je nachdem, wie man es aufbaut, es ist ein 2-3-1. Es kann aber auch ein 3-3 sein. Also in Kiel hatte ich eher den Eindruck, dass es ein 4-3-3 war, muss ich ehrlich sagen. Weil Kyong und Goller da doch extrem weit nach vorne geschoben hatten.
Okay.
Das hatte man auch schon beim Anlaufen im Pressing gesehen. Damit ist Kiel gar nicht klargekommen, 90 Minuten lang. Ja, ich bin tatsächlich gespannt. Also ich gehe quasi never change a winning team. Man muss gucken, was der Pokal so an Kräfte kostet. Aber ich gehe davon aus, dass er mit der relativ gleichen Elf, also es gibt gerade, im Endeffekt haben wir eine konkrete Baustelle, das ist halt Innenverteidigung. Da muss man gucken, ob Gordon spielt oder Kobalt. Mhm. Aber ansonsten wird die Startelf relativ gleich aussehen, wie also in den letzten Wochen auch.
Gersbeck im Tor,
Tiede,
Heise,
ja, Tiede. Heise links, Heise, Tiede, innen dann Kobalt und O'Shaughnessy oder halt Gordon und O'Shaughnessy. Im Mittelfeld Wanicek, Gondorf und Breithaupt und vorne Goller, Choi und Hoffmann.
Okay.
Also er hat es quasi auch mal probiert zwischendurch, einige Spiele mit Fabian Schleusner als zweiter Spitze. Das hat auch, das war auch okay. Also der ist langsam auch angekommen, glaube ich. Hat mittlerweile auch schon 6 Tore geschossen. Der hat das zweite Tor gemacht in Kiel. Aber ich glaube nicht, dass er mit 2 Stürmern auftribbelt. Und eine Dreierkette wird mich auch wundern. Obwohl man gesehen hat, dass die Dreierkette gegen St. Pauli gut funktioniert. Hat der Hannover zuletzt sehr gut bewiesen.
Ja, aber haben einige Mannschaften sehr, sehr gut bewiesen.
Ich glaube nicht, also ich habe noch nie eine Dreierkette beim KSC gesehen diese Saison. Ich glaube nicht, dass er die plötzlich aus dem Hut zaubert. Okay. Er hat auch nicht die Leute dafür, tatsächlich. Dadurch, dass Kobalt, ja, wobei Kobalt, Gordon und O'Shaughnessy, mal gucken, schauen wir mal.
Ja. O'Shaughnessy wir malen, sag ich mal.
Ja.
Wortspiel galore. Gut, dann würde ich jetzt nochmal um deinen Tipp bitten. Sollen wir jetzt zum Ende so Richtung nach 45 Minuten
nochmal
zu Ende kommen?
Es
sei denn, du hast noch ganz viele Sachen zu erzählen, dann verlängern wir natürlich um eine Stunde.
Nee, um Gottes Willen.
Das ist auch kein Problem.
Ich könnte noch viel erzählen, aber nee, ist auch gut irgendwann. Mein Tipp. Es ist schwer, weil St. Pauli also ist wieder so ein bisschen auf dem Damm durch Ingolstadt. Ich bleibe jetzt mal diplomatisch und sage ein 2-2.
Okay,
wichtig ist, dass meine Tochter Willi Wildpark ihre Kita zeigen kann am Samstag. Das ist ja das Wichtigste.
ja, das darf sie zeigen, darf sie bestimmt zeigen, ist aber dann ein sehr, sehr trauriger Willi Wildpark. Weil ich glaube, wir werden einen 2-1-Sieg für uns sehen, wobei ihr dann in der letzten Viertelstunde den Anschlusstreffer macht, aber nicht mehr entscheidend nach vorne kommt.
Ja, genau. Also ich könnte auch mit einer knappen Niederlage könnte ich tatsächlich aus verschiedenen Sympathien her auch sehen, auch gut leben, weil ich sehe die nächsten 4 Spiele danach mit Regensburg, Aue, Düsseldorf und Paderborn, da hat man genug Zeit, die Saison zuzumachen. Von daher alles gut. Ich drücke auch im FC St. Pauli alles Gute, natürlich beim Aufstiegsrennen. Das würde mich sehr freuen für viele Leute dort auf der Geschäftsstelle, im Verein und rund um den Verein.
Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch hier und die Zeit, die du dir genommen hast. Bitte. Und wir hören uns dann nach dem Spiel. Euch allen, liebe Hörerinnen, viel Spaß am Samstag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Wenn ihr ins Stadion geht, bitte denkt dran, geht getestet ins Stadion, bringt euch und andere nicht in Gefahr. Denkt dran, spendet für die Initiative in den Fanräumen und bleibt bitte alle gesund und immer schön. Aha. Tschüss.